Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute zu Gast Tom Segev, israelischer Historiker und Publizist. Tom Segev, Sie sind 3 Jahre vor der Gründung des Staates Israel geboren.
Ja, genau.
Erinnern Sie sich an Ihre ersten Eindrücke?
Ich bin in Jerusalem geboren. Ich bin in Jerusalem aufgewachsen.
Im deutschen Viertel?
Ungefähr dort, ja, in einer Stadtviertel namens Arnona. Das ist nicht weit von Bethlehem eigentlich von heute. Wir haben zu Hause Deutsch gesprochen, meine Schwester und ich, mit unserer Mutter. Unser Vater ist schon 1948 in dem ersten israelischen-palästinensischen Krieg umgekommen. Und meine Mutter hat eigentlich niemals richtig Hebräisch gelernt. Deshalb hat sie immer sehr darauf geachtet, dass wir richtige Aussprache haben und Grammatik und so. Aber ich konnte am Anfang nur, was man eben mit seiner Mutter am Frühstückstisch spricht. Und später habe ich dann noch dazu gelernt, als ich in Deutschland Journalist war, habe ich dann eben noch dazu gelernt, Politik und so.
Wo waren Sie Journalist in Deutschland?
Wann in war Bonn. Das? In den 70er Jahren war ich für eine israelische Zeitung.
Haaretz?
Mariv war ich. Jetzt bin ich bei Haaretz. Damals war ich bei Mariv und habe einige Jahre in Bonn als Auslandkorrespondent.
Wie hat das die Familie geprägt, dass der Vater nicht anwesend war? War das eine schwere Kindheit?
Also ich weiß es nicht, aber ich denke schon. Das heißt, ich weiß es eigentlich nur mehr politisch. Also ich bin schon bewusst, dass mein Leben sehr geprägt ist von dem israelischen-palästinensischen Konflikt und irgendwie eben auch von dem Holocaust, die Judenverfolgung. Meine Eltern wären viel lieber in Deutschland geblieben, als in ein fernes Land in Asien sich niederzulassen. Das heißt, das sind zwei Dinge. Ich kann mich auch erinnern, dass meine Mutter sehr oft einen Satz begonnen hat mit den Worten, in Europa war das so und so. Sie hat selten gesagt in Deutschland, aber sie hat immer gesagt, in Europa ist das so und so gewesen. Das heißt, ich bin aufgewachsen mit dem Gefühl, dass wir etwas Besseres verloren haben. Das ist, glaube ich, typisch gewesen für eine ganze Gruppe von Einwanderern aus Deutschland in Palästina und später Israel. Und das ist ein bisschen ähnlich wie das Gefühl, dass heute sehr viele Einwanderer aus der frühen Sowjetunion haben in Israel. Also das Gefühl, etwas Besseres hinterlassen zu haben.
Ihre erste Arbeit, die Doktorarbeit, haben Sie, die Soldaten des Bösen, Sie sagten es, über die Kommandanten verschiedener NS-Konzentrationslager in den USA geschrieben.
Ja.
Dazu verschiedene SS-Schergen befragt. Wo haben Sie die getroffen? Wie haben Sie gearbeitet?
Also ich war 8 Monate lang in Berlin in einem Archiv, das es heute nicht mehr gibt. Das war damals noch in amerikanischen Händen, das Berlin Document Center. Das war in Wannsee im Keller, habe ich da gesessen. Und da waren Personalakten von ungefähr 1 Million Anhänger der SS, die alle irgendwann mal gefunden worden sind, in Bayern, glaube ich, und nach Berlin gebracht. Und die waren damals noch nicht sehr frei zugänglich, aber eben für amerikanische und bestimmt für israelische Researcher waren die schon offen. Und ich habe dann eben erst die Personalakten gelesen und studiert. Und ich habe dann gesucht, wer von denen noch am Leben ist. Es war nicht ganz leicht und war ein bisschen Detektivarbeit, die zu finden, so durch Meldeamt und so, immer mit der letzten Adresse von einem zum anderen. Ich habe ihnen dann geschrieben und viele wollten überhaupt nichts von mir hören. Und einige haben sich doch bereit erklärt, sich mit mir zu treffen. Und
Sie belogen? Claude Lanzmann hat seine Interviewpartner belogen.
Er hat sie belogen, ja. Nein, Er hat übrigens einen belogen, der nichts anderes getan hat, als Interviews zu geben. Also in dem Film ist das ein bisschen merkwürdig, warum er den ausgerechnet den belügen muss, obwohl er die ganze Zeit Interviews gibt. Aber ich habe sie nicht belogen. Ich habe ihnen gesagt, dass ich die Doktorarbeit schreibe für eine amerikanische Universität und ihnen nicht gleich gesagt, dass ich aus Israel komme, weil das, dachte ich, nur sehr belastend sein kann. Und ich habe sie auch nicht etwa gefragt, warum, wie konnten sie, warum haben sie, was denken sie heute und so. Ich habe eigentlich gesagt, dass ich von ihnen eine Frage nur wissen will, an dem Tag, als sie zur SS gegangen sind. Was haben Sie sich da gedacht? Was war die SS für Sie? Und das war wirklich sehr interessant. Ich glaube, ich habe viel davon gelernt. Ich habe zum Beispiel als Gruppe von Ihnen gelernt, dass Sie viel ideologischer waren, als man es heute neigt zu denken. Man denkt heute so an wie der Christopher Browning und wie die Hannah Arendt und so, wie wenn das alles irgendwie die Banalität...
Dass Normalmenschen sozialisiert werden zu Mördern.
Nein, das waren keine normalen Menschen. Das waren keine normalen Deutschen, weil die meisten Deutschen nicht in der Partei waren. Das waren keine normalen Parteimitglieder, weil die meisten Parteimitglieder nicht bei der SS waren. Und es waren nicht mal normale SS-Mitglieder, weil die meisten SS-Mitglieder nicht bei dem Totenkopfverband waren, die Konzentrationslager geführt hat. Das waren Menschen, die wirklich sehr ideologisch gesinnt waren. Und man kann das aus ihren Personalakten sehen, dass sie stärker ideologisch bedingt sind als andere Nazis und Kriegsverbrecher. Und für mich war das eben die Haupterkenntnis. Ich habe mich dann noch gefragt, woher sie die Härte hatten, diese Arbeit zu tun in dem Konzentrationslager. Und in der Arbeit habe ich beschrieben, wie die Härte stufenweise sich entwickelt.
Zum Beispiel?
Also er ist erst ein Wärter in Dachau, sagen wir 33. Aber Dachau 33 ist ja nicht Bergen-Belsen 45.
Also keine dann, Vernichtung.
Genau. Und dann wird er langsam höher im Rang und hat mehr Verantwortung. Und dann werden auch die Bedingungen schlimmer und dann bricht der Krieg aus. Dann hat er immer noch mehr. Und er wird stufenweise härter. Und eine harte Situation bereitet ihn vor, auf die nächste, und er ist dann schon irgendwie vortrainiert für eben das nächste, bis er sich am Ende, wie die Verwandten vom Rudolf Höss mir das erzählt haben, der Hess, der in Auschwitz war, er dreht sich da zwischen den Leichen rum, und das sind keine Menschen für ihn. Und das heißt, es ist wirklich ein völlig andere Planete, in der er sich eingelebt hat, aber keineswegs irgendwie banal, dass das jeder machen kann.
Wo waren Sie am 21. April 1961, Tom Segev?
An dem Tag, als der Eichmann-Prozess begann, war ich noch nicht 16 und durfte deshalb nicht in den Saal, in dem der Prozess stattfand, obwohl ich damals schon sehr gerne wollte. Aber ich war in einem Nebensaal, in dem man den Prozess ausgestrahlt hat und mit sehr vielen anderen jungen Israelis. Das war ein großes Erlebnis für uns von vornherein.
Warum sind Sie hingegangen?
Wahrscheinlich aus Neugier. Wahrscheinlich war das der noch nicht gewordene Journalist, den ich schon in mir hatte. Es war schon sehr aufregend, dass da der Hauptverantwortliche, wie wir damals dachten, für die Vernichtung der Juden vor Gericht gestellt wird in Jerusalem, und ich war ja auch in Jerusalem. Also es war eigentlich sehr natürlich für mich, dass ich dahin gegangen bin.
Machen wir einen kleinen Sprung zu Simon Wiesenthal. Als Sie an Ihrer Biografie über Simon Wiesenthal arbeiteten, war Simon Wiesenthal ja schon gestorben. Wie haben Sie recherchiert? Wo haben Sie recherchiert, um, wenn wir uns den Eichmann-Prozess ansehen und erst einmal die Ergreifung von Adolf Eichmann, die für Simon Wiesenthal sehr wichtig gewesen ist. Auf was für Quellen sind Sie gestoßen und was konnten Sie daraus lesen? Es gab ja sehr viele Legenden um die Ergreifung von Eichmann.
Ja, also Wiesenthal war nicht beteiligt an der Ergreifung von Eichmann. Er war maßgebend in dem, dass er immer wieder verlangt hat, dass man nach ihm suchen soll. Und das war eigentlich das Wichtigere. Da war er auch nicht allein. Es gab eigentlich vier jüdische Holocaust-Überlebende. Einer von ihnen, Fritz Bauer, der in Frankfurt Staatsanwalt war, Der andere lebt noch in Israel, ein Mann namens Tuvia Friedman. Und noch ein vierter, der in Argentinien lebte und dessen Tochter erfuhr eines Tages, dass seine Tochter befreundet ist mit dem Sohn vom Eichmann, der dort lebte. Also das sind eigentlich vier Juden, die überhaupt keine Macht, keine Organisation, keine Vollmacht hatten, aber immer wieder darauf beharrt haben, man muss den Eichmann suchen, man muss den Eichmann suchen. Die israelischen Agenten haben ihn dann geschnappt in Argentinien, aber ich finde das nicht so eindrucksvoll, weil dafür sind sie ja trainiert. Einen unbewaffneten Mann abends, der nach Hause kommt, holt man ihn ins Auto und bringt ihn nach Israel. Also das ist nicht so aufregend, wie sie das immer darstellen, die Mossad-Agenten. Aber für Wiesenthal war Eichmann sehr wichtig und er schrieb auch immer, Eichmann ist meine Leidenschaft. Schon sehr früh war er auch bekannt als der Eichmann Wiesenthal. Also er hat sich wirklich in den Kopf gesetzt, den Eichmann ausfindig zu machen. Und es ist ihm in der Tat gelungen, schon 1953 der israelischen Botschaft in Wien mitzuteilen, schriftlich, heute habe ich erfahren, dass Eichmann in Argentinien lebt. Und es hat noch 7 Jahre gedauert, bis israelische Agenten ihn dort in der Tat geholt haben. Und der Wiesenthal war darüber sehr böse, denn er hat sich gesagt, warum habt ihr ihm noch 7 Jahre Freiheit geschenkt? Ich habe es euch doch schon vor 7 Jahren gesagt. Es gab dann eine große Kontroverse, wer eigentlich maßgebender war in dieser Affäre. Der israelische Mossad war sehr zornig darüber, dass Wiesenthal immer wieder erzählt hat, wie er schon 1953 das gesagt hat. Und das war ein bisschen so eine Konkurrenz, wem der Erfolg gehört.
Sie haben in Ihrem Buch 3 oder 4 Versionen dieser Nacht im Schnee, in der Eichmann gefasst werden sollte. Mhm. Und Wiesenthal und andere berichten davon. Berichten Sie mir und helfen Sie mir zu verstehen, wer denn nun recht hat und was da wirklich vorgefallen ist bei dieser Verhaftung Eichmanns, die schiefgegangen ist an Silvester 1948.
Also Wiesenthal hatte die Eigenschaft, oft Geschichten in verschiedenen Versionen wiederzugeben. Er war überhaupt ein Mann, der dazu neigte, zwischen Fantasie und Wirklichkeit zu leben. Und in diesem Fall hat er es verborgen, dass er diesen Versuch unternommen hat, gemeinsam mit 3 Agenten, die zu diesem Zweck von Israel her geschickt worden sind, nach Österreich in dieses kleine Dorf Altaussee, in dem Frau Eichmann wohnte mit den Kindern. Und die Annahme war, dass ihr Mann sie besuchen wird für die Silvesternacht. Und es waren 3 israelische Agenten. Das ist deshalb interessant, weil es zuvor niemand wusste, dass es überhaupt diesen Versuch gegeben hat. Und Wiesenthal hat immer davon gesprochen, dass er einen solchen Versuch unternommen hat, mit Hilfe der österreichischen Polizei. Und irgendein Israeli ist dabei gewesen und hat sich so lautstark gemacht in dem kleinen Dorf, dass das ganze Dorf sofort wusste, da sind israelische Agenten. Und deshalb ist der Eichmann nicht erschienen. In Wirklichkeit war es so, dass 3 israelische Geheimagenten wirklich dort waren und der Eichmann ist einfach nicht erschienen. Also ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, wer daran schuld war. Der eine Agent hat den Wiesenthal beschuldigt, der Wiesenthal hat den Eichmann, hat die Israelis beschuldigt. Aber es war wirklich für ihn, es ist ja eine Biografie über Wiesenthal und Eichmann war immer sehr, sehr wichtig für ihn, und zwar aus einem sehr einfachen Grunde, weil Eichmann der höchstrangige Nazi war, der überhaupt mit Vertretern der Juden gesprochen hat. Das heißt, für die Juden war, es gab 2 Adolfs, den Adolf Eichmann und den Adolf Hitler. Also er war eben sehr, sehr prominent, und deshalb hat der Wiesenthal unbedingt den Wunsch gehabt, irgendwie beizutragen, dass man ihn findet. Und er hat ihn wirklich, das steht wirklich fest, er hat wirklich schon 1953 gesagt, der Eichmann wohnt in Argentinien. Und er war dann im Prozess in Jerusalem, Wiesenthal. Er war, was mich auch sehr überrascht hat.
Hat er im Prozess ausgesagt?
Er hat nicht ausgesagt im Prozess. Er saß unter den Zuhörern.
1961.
Ja. Und er war am Ende, was mich sehr erstaunt hat, er war gegen die Todesstrafe für Eichmann. Nicht, weil er im Prinzip gegen Todesstrafe war, sondern weil er dachte, Eichmann weiß noch sehr viel und er kann vielleicht noch Auskünfte geben über andere NS-Verbrecher.
Welche Musik wollen wir spielen?
Ja, dann spielen Sie doch was Jiddisches. Spielen Sie doch die jiddische Mame. Jiddische Mame. Das Interessante am Wiesenthal ist, dass er eigentlich auf jeder Sprache, die er gesprochen hat, er hat immer Jiddisch gesprochen.
Segev, Sie haben Ihre Simon Wiesenthal-Biografie begonnen mit einem Begräbnis, mit einem symbolischen Begräbnis Tel Aviv am 26. Juni 1949. Da werden 200.000 beigesetzt, die Asche von 200.000 ermordeten Juden in Jerusalem beigesetzt. Und das hat organisiert Simon Wiesenthal. Wie immer mit mehr oder weniger nichts aus seiner Dreizimmerwohnung in Wien.
Der bis dahin noch gar nicht, er wohnte damals in Linz, aber der bis dahin noch gar nicht in Israel gewesen war und das Gefühl hatte, dass man in Israel noch gar keine richtige Beziehung hat zum Holocaust, was auch stimmte. Und er hat eigentlich versucht, den Israelis aufzuzwingen, sich auseinanderzusetzen mit dem Holocaust, genauso wie er dann später lang, sein Leben lang, die ganze Welt gezwungen hat, sich mit dem Holocaust auseinanderzusetzen.
Wie ist denn Israel? Also Ihr Buch liest sich deswegen auch spannend, weil Sie eine ganze Reihe von israelischen Gründerfiguren, Asher Ben Nathan zum Beispiel, den ersten Botschafter Israels in Deutschland, haben in seinem Vorleben als Asher Ben Nathan noch Arthur Pirnikarz. Arthur.
Komplizierter Name, ja. Er nannte sich auch deshalb nur Arthur Pir, ja.
So nannte er sich in Wien. Ja, das heißt, eine ganze Reihe zionistischer Funktionäre sind zuvor Juden der verschiedenen Gruppierungen und haben mit den Überleben und auch mit dem Widerstand zu tun. Wie geht die junge israelische Republik mit dem Holocaust um, mit den Überlebenden um, in dem Fall dann auch mit Eichmann um? Ist denn dieser Zeuge, der ja auch ein Zeuge des Dritten Reiches ist, ist der denn überhaupt willkommen im jungen Judenstaat, der ja den neuen israelischen Menschen, den neuen jüdischen Menschen protegieren will?
Also Israel hatte ein großes Problem am Anfang, sich auseinanderzusetzen mit dem Holocaust. Das ist sogar ein bisschen zu vergleichen mit der Situation in Deutschland. Man sprach einfach gar nicht darüber. Eltern erzählten ihren Kindern nicht, was sie erlebt hatten, und die Kinder wagten nicht zu fragen. Und das stammt aus einer ganzen Reihe von Gründen, ganz einfach, auch alltäglich, noch nicht philosophisch oder politisch. Wie lebt man eigentlich mit jemandem, der eine blaue Nummer auf dem Arm trägt aus Auschwitz? Wie trifft man ihn im Treppenhaus? Was sagt man ihm im Autobus, wie am Arbeitsplatz? Wie die Kinder, die in die Schule gehen sollen? Und also wie lebt man eigentlich mit jemandem, der aus der Hölle kommt? Und das war dann eben irgendwie gemeinsam akzeptiert, dass man am besten gar nicht darüber spricht. Aber es gab auch noch tiefere Gründe. Man schämte sich in Israel für die Schwäche der Holocaust-Opfer, weil man ein Selbstimage gepflegt hatte von biblischem Heroismus. Man sprach damals von der Bestreben, einen neuen Menschen zu bilden in Palästina und in Israel, ein neuer Hebräer, der sehr anders sein würde als der Diaspora-Jude, der traditionelle, stark und aufrecht und selbst sich verteidigen und sich nicht gefallen lassen würde, was man den Juden in Europa angetan hat. Man meinte auch allgemein, dass wenn jemand den Holocaust überlebt hat, dann muss er ein unanständiger Mensch gewesen sein, weil er das nur auf Kosten von jemandem anderen machen konnte. Man fragte sie oft, die Holocaust-Überlebende, warum sie sich nicht gewehrt hatten, warum sie keine Helden waren. Man sagte ihnen, wir neue israelischen Helden, wir hätten uns verteidigt. Die Überlebenden von sich aus fragten oft die Israelis, die die ganze Zeit lang in Palästina lebten, was habt ihr eigentlich für uns getan? Ihr habt einfach euer Leben schön weitergelebt. Und das waren so schmerzhafte Probleme, die eine Gesellschaft nur zerreißen konnte, und zwar eine Gesellschaft, die noch sich gar nicht gebildet hatte, und dazu noch eine Gesellschaft, die sehr, sehr zukunftsorientiert war. Also man einigte sich darauf, dass man die Vergangenheit am besten gar nicht zu nah behandelt und sich eben konzentriert auf die Aufgaben der Zukunft. Und aus diesem Grunde auch hat Israel nur sehr wenig getan, um NS-Verbrecher zu suchen. Das heißt, als Wiesenthal immer davon sprach, er hat am Anfang gar keine Unterstützung gehabt. Er war überhaupt ein Mann, der völlig allein gegen sehr, sehr starke Kräfte, die gegenüberstand, die gar nicht wollten, dass er seine Arbeit macht. Also in Österreich wollte man natürlich nicht, dass er NS-Prozess organisiert, und in Deutschland wollte man davon nichts hören. Die Amerikaner wollten Westdeutschland als Alliierten im Kalten Krieg und haben deshalb auch den Deutschen erlaubt, die Vergangenheit irgendwie zu vertuschen.
Auch die Organisation Gehlen eingebunden in ihren Militärapparat, weil die am besten Bescheid wussten
auch
über
viele
die Sowjetunion.
Andere, ja, viele Nazis haben sie überhaupt beschäftigt. Ist im Wiesenthal manchmal vorgekommen, dass er zu den Amerikanern gekommen ist und ihnen gesagt hat, ich weiß, wer wo jener oder andere NS-Verbrecher lebt. Und die Amerikaner haben ihm gesagt, danke schön, der arbeitet schon für uns, suchen Sie uns einen anderen. Und in Israel hat man ihn eben auch nicht unterstützt. Und dazu hat er viele Tausende von Briefen, Schimpfbriefen bekommen von alten Nazis und Neonazis, auch pornografische Briefe dazu, auch Briefe, in denen kleine Stücke von Seife lagen und so Sachen. Also er war völlig allein und hat seine Aufgabe sehr, sehr tapfer weiter betrieben.
Rosi Austrat, seine Sekretärin, die Sekretärin des Herrn Ingenieur, hat ihm dann eine Ablage M gemacht, M für Meshuggah, und die war ja dann ziemlich groß. Sie haben gesagt, das sei ein ganzer Raum seines Dreizimmerbüros.
Meshuggah für Briefe, für so Schimpfbriefe und ja. Sowas. Ja, das ist ein bisschen so der interne Humor, den er hatte. Er hat ja mal einen Brief bekommen, der war interessiert an die Judensau oder das Judenschwein Österreich. Und dann hat er den Postminister angerufen und gefragt, woher wussten Sie eigentlich, dass das für mich bestimmt war? Aber sie wussten es eben in Österreich. Er wollte furchtbar gerne akzeptiert werden als österreichischer Patriot, und so hat er sich auch gefühlt. Aber die Österreicher haben ihn meistens nicht akzeptiert als solchen.
Hat sich mit dem Eichmann-Prozess die israelische Gesellschaft verändert?
Ja, die israelische Gesellschaft ist sehr, sehr tief geprägt von dem Eichmann-Prozess, weil zum ersten Mal Holocaust-Überlebende das Gefühl hatten, dass die Gesellschaft sie hören will. Bis dahin war gar kein Ohr da, das ihre Geschichte hören wollte. Und mit dem Prozess, das eben ein Staatsinteresse war, wurden die auf einmal. Schließlich war es dann so, dass der Eichmann-Prozess eigentlich wie eine Therapie für ein ganzes Volk gewirkt hat. Und mit dem Eichmann-Prozess begann diese Erscheinung, die wir heute noch erleben, dass der Holocaust ein ganz wesentliches Element der israelischen Identität geworden ist. Wenn Sie heute in ein Gymnasium gehen in Israel und die Kinder fragen, bist du ein Holocaust-Überlebender, dann sagen ihnen 8 von 10 israelischen Schülern, ja, ich bin ein Holocaust-Überlebender. Wieso bist du ein Holocaust-Überlebender? Du bist in Israel geboren, deine Eltern sind in Israel geboren, deine Großeltern stammen aus Marokko. Wieso bist du ein Holocaust-Überlebender? Aber ich bin eben ein Holocaust-Überlebender, weil das ein so wesentlicher Element der israelischen Identität geworden ist.
Sie schreiben in Ihrer Simon Wiesenthal-Biografie, dass nach dieser von Simon Wiesenthal initiierten Beerdigung der Asche der 200.000 ermordeten, in Europa ermordeten Juden, die 1949 stattgefunden hat und wo erstmal der Tel Aviver Bürgermeister gar nicht weiß, was er mit diesem österreichischen Juden und dieser Anfrage machen soll, bis dann klar wird, nein, das muss in Jerusalem sein, egal, und das Komitee sich anfängt erst einmal zu streiten, und wenige Wochen vor der Beerdigung, bevor die Urne eintrifft, überhaupt das Ganze organisiert. Wann wurde denn, gibt es Phasen, in denen Sie die Geschichte der Juden in Europa, die Geschichte der Ermordung der Juden in Europa in die israelische Staatsideologie, in das israelische Selbstverständnis eingebaut sehen? Denn einerseits hatten es die meisten zionistischen Funktionäre auf irgendeine Weise erlebt oder mittelbar erfahren. Auf der anderen Seite wollten sie ja nichts davon wissen, weil sie den neuen Menschen schaffen wollten.
Das meiste geschah nach dem Eichmann-Prozess. Zuvor war schon ein Gedenktag, zuvor war schon Yad Vashem errichtet, zuvor gab es schon das Gesetz, nachdem Eichmann überhaupt vor Gericht gestellt wurde, und das Gesetz gegen Nazis und Nazihelfer. Aber als wirklicher Teil der nationalen kollektiven Erinnerung ist der Holocaust eigentlich sehr prominent geworden, erst nach dem Eichmann-Prozess, und das kann man zum Beispiel im Schulwesen sehen. Man kann die Geschichtsprogramme von Jahr zu Jahr verfolgen und der Holocaust kriegt immer mehr Stunden, bis schließlich sogar gesetzlich in der Knesset festgestellt wird, dass ein bestimmter Teil Pflicht ist, Holocaust. Und es gibt dann auch die Schüler, die nach Jerusalem kommen, im Yad Vashem zu besuchen. Und schließlich in den letzten Jahren gibt es eine wirklich sehr interessante Erscheinung von den israelischen Schülern, die nach Polen fahren, in die Vernichtungslager zu besuchen. Und das ist deshalb so interessant, weil das keine subventionierten Reisen sind, sondern das sind Reisen, die die Eltern bezahlen. Es gibt also jedes Jahr ungefähr 20.000 israelische Familien, das kostet ziemlich viel Geld, die ihre Kinder eben nach Polen schicken, weil sie das Gefühl haben, die Kinder sollen das sehen und sollen das lernen. Also das ist, wenn es alles bezahlt wäre von der Schule oder so, dann würde ich sagen, es ist vielleicht nicht so maßgebend. Aber das sind wirklich privat bezahlte Reisen, sehr viele. Wie gesagt, ungefähr 20.000 israelische Schüler fahren jedes Jahr nach Polen, um diese Vernichtungsstätten zu besuchen. Also das ist überhaupt kein Zweifel, dass der Holocaust sehr maßgebend war, auch in der israelischen Geschichte, in der Politik. Wir hätten niemals ein Atomprojekt gehabt, wenn die Väter dieses Projektes nicht Holocaust gedacht hätten. Der Sechstagekrieg von 1967 ist ausgebrochen aus Holocaust-Angst. Es gibt heute in Israel eine sehr tiefe Angst vor dem Iran, die ganz bestimmt eine Holocaust-Angst ist. Also es ist auch vieles davon manipuliert, sowohl nach rechts wie auch nach links. Aber sehr, sehr vieles davon ist auch echt.
Sie sagen, der Sechstagekrieg wäre nicht ausgebrochen als Präventivkrieg. Israel hätte sich nicht in Gefahr befunden, wenn diese Holocaust-Angst nicht gegeben hätte.
So ist es, ja. Also da hört man im ägyptischen Radio die Drohung, Israel zu vernichten. Und die Menschen in Israel glauben es. Die Stadtrabbiner gehen in Parks und in Fußballplätze und bereiten die vor als Massengräber. Man dachte, es sind vielleicht 200 oder 250.000 Menschen zu begraben. Also wieso haben wir das eigentlich geglaubt, dass die Ägypter Israel vernichten wollen? Ja, weil nämlich ein Land, das schon einmal ein Holocaust durchgemacht hat, sich so vorbereitet auf den nächsten Holocaust.
Tom Segev, erholen wir uns bei einer Musik.
Also spielen Sie doch Yehuda Polycker. Es gibt sogar etwas, was Holocaust bedingt ist, den Treblinka. Über seine Eltern hat er geschrieben. Der stammt ja aus Griechenland und die griechischen Juden, die in den Konzentrationslagern. Wenn Sie sowas haben von Polycker, das ist sehr schön.
בוקר יום ראשון לא רוצה לשמוע רדיו לא לקרוא עיתון אין על פני כדור הארץ חסד לרפואה השעון מצלצל עוד שעה
Yehuda Polycker auf Wunsch von Tom Segev. Tom Segev, Ist denn, wenn ich Ihre Veröffentlichungsgeschichte ansehe, Tom Segev, die Soldaten des Bösen, die Einstellung der NS-Konzentrationslagerkommandanten, dann über die 7. Million, also die in Israel lebenden Juden, über verschiedene Aspekte des Staates Israel, zu dem sehr exponierten jüdischen Chronisten und Mahner Simon Wiesenthal. Was ist das für ein Bogen?
Also es ist ein bisschen ein Bogen, in dem Wiesenthal kein Israeli ist, aber er lebte ja in einigen Kreisen von Identität. Der erste war sicher der jüdische Kreis und er lebte im österreichischen Kreis. Er lebte mit einem Fuß in Israel, er lebte mit einem Fuß in Amerika. Seine Lebensgeschichte hat in sich verschiedene Aspekte, die mich schon immer interessiert hatten. Also wie leben Überlebende wirklich mit ihrer Vergangenheit? Wie werden sie damit fertig? Was sind die richtigen Lehren des Holocaust? Und was bedeutet es überhaupt, Jude zu sein? Eben gerade dieser Konflikt mit Kreisky über was ist ein Jude. Aber ich glaube auch, dass ich sehr eingenommen worden bin von Wiesenthals Einstellung zu dem Holocaust. Er hatte nämlich eine sehr breite humanistische Einstellung, Auffassung des Holocaust. Die Vernichtung der Juden war für ihn überwiegend ein Verbrechen gegen die Menschheit. Gegen Juden als Teil der Menschheit, aber ein Verbrechen gegen die Menschheit. Und er hat sich nicht gescheut, den Holocaust zu vergleichen mit anderen Völkermorden, die auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch geschahen, etwa in Kambodscha, in Ruanda, den Balkan und so. Und er hat sich auch sehr interessiert für andere Gruppen, die Nazis verfolgt haben, etwa die Sinti und Roma und die Homosexuellen und die Geisteskranken und so. Und das waren alles Dinge, die in Israel sehr, sehr viel Empörung erregt haben, weil man in Israel immer nur von der Vernichtung der Juden sprach und das Gefühl hatte, dass im Moment, wo man ein bisschen breiter davon spricht, dann ist man schon an dem Holocaust leugnen dabei. Und dasselbe auch in Amerika. In Amerika hat er sich sehr, sehr verstritten mit Elie Wiesel unter anderem. Da ist immer auch sehr viel Ego dabei. Also er war sehr eitel, er war sehr streitsüchtig, er war sehr publicity-hungrig. Aber es handelt nicht nur vom Ego, es handelt auch wirklich von ideologischen Auseinandersetzungen.
Es ist eine israelische Biografie, die Sie geschrieben haben. Sie haben durchaus an manchen Stellen die Frage, er hätte es wissen können, er hätte auswandern können. In seiner Jugend kann man schon gar nicht sagen. Ich glaube, da war er schon verheiratet. Sie schreiben da, dass er da durchaus noch die Möglichkeit gehabt hätte, zu emigrieren und sich all das Leid zu ersparen. Es gibt ja von Hella Pick die Biografie, es gibt eine ganze Reihe von Büchern, es gibt Simon Wiesenthal selber mit seinen verschiedenen autobiografischen Werken bis hin zu der Verfilmung, an der er mitgearbeitet hat, auf die er eingewirkt hat. Was unterscheidet Ihre Biografie beziehungsweise was haben Sie für sich neu herausgefunden in diesem Chor von Biografien?
Die Biografie, die ich geschrieben habe, ist sehr anders als die anderen Biografien, in dem Sinne, dass erstmal in allen anderen Biografien nur genau das stand, was er wollte, dass das steht. Und in der Biografie, die ich geschrieben habe, steht eben drin, was die Akten uns zeigen und uns erzählen. Und also das ist wirklich die erste voll dokumentierte Biografie über Wiesenthal. Ich habe ihn zwar zweimal interviewt in meinem Leben, aber nicht im Zusammenhang mit der Biografie. Ich habe überhaupt nur die Menschen, die ich interviewt habe, habe ich überhaupt immer nur nach ihren Eindrücken gefragt und nicht nach Fakten. Und das war eines der großen Schwierigkeiten für mich, weil Wiesenthal die Neigung hatte, zwischen Fantasie und Wirklichkeit zu leben, sehr viele Dinge nicht richtig wiedergegeben hat, sehr oft Dinge erfunden hat, sehr oft Teile von verschiedenen Geschichten zusammengebracht hat. Aber er war kein Lügner, wie es manche Leute sagen. Und da bin ich ganz fest davon überzeugt. Er war kein Lügner, sondern es hatte immer irgendeinen Grund, vielleicht sogar einen psychologischen Grund, warum er Dinge so erzählt hat. Und ich habe mich dann sehr viel beschäftigt mit der Psychologie von Überlebenden. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass der Wiesenthal, wie viele andere Holocaust-Überlebende, ein ganz, ganz tiefes Schuldgefühl mit sich getragen hat. Und dass man sehr viele von den Dingen, die er erzählt hat, die man beweisen kann, dass sie nicht richtig sind, dass er sie so erzählt hat, weil er eben von diesem Schuldgefühl litt. Und es sind manche Geschichten, die er erzählt, wie er es hätte gerne, dass es gewesen wäre. Also dass er zum Beispiel mehr getan hätte, um seine Mutter zu retten. Und er erzählt es dann so, wie wenn es so war, wie wenn er alles getan hätte, um seine Mutter zu retten. Er konnte sie ja nicht retten. Aber irgendwie kann er damit nicht leben. Und ich glaube, dass auch die Dinge, die nicht stimmten, er im Allgemeinen glaubte, dass sie stimmen, als er sie so erzählte. Das heißt, es liegt nicht daran zu sagen, aha, er hat gelogen oder aha, er hat die Wahrheit nicht gesagt, sondern man muss wirklich verstehen, warum, wieso. Und deshalb habe ich auch nicht, immer wenn ich an so eine Stelle gestoßen bin, habe ich sie nicht dann gleich auf die richtige Seite gestellt, sondern ich habe am Ende ein Kapitel, in dem ich 3 oder 4 oder 5 Beispiele von solchen Ungenauigkeiten und Unwahrheiten zusammengenommen habe und sie analysiert habe. Und ich glaube, dass sie alle darauf hinweisen, dass er eigentlich mehr als ein Nazi-Jäger war, er eigentlich verfolgt von seiner Vergangenheit. Er war viel mehr ein Verfolgter als ein Jäger.
Er hat sich in den Überlegungen, warum er nicht endlich aufhört, sich mit dem Nationalsozialismus und der Verfolgung von Nationalsozialisten zu beschäftigen, hat er immer wieder von einem Gespräch mit seiner Frau berichtet, in der sie sagt, hör doch endlich auf. Und dann sagt er zu ihr, ja, ich fühle mich dann so, als wäre ich ein Verräter. Und willst du mit einem Verräter leben?
Er hat das Gefühl gehabt, dass er seine Aufgabe den Opfern schuldet. Eine unheimlich interessante Tatsache ist, dass er die erste Liste von NS-Verbrechern vollständig bereit hatte. Innerhalb von 2 Wochen nach seiner Befreiung hat er schon so eine solche Liste den Amerikanern gegeben. Das heißt,
in Mauthausen.
Dass er schon während seiner Haft daran gedacht haben muss. Ich kann mir sogar denken, dass dieser Gedanke, dass diese Menschen einmal bestraft werden, ihm es vielleicht erleichtert hat, all das durchzumachen, was er da in den Lagern durchgemacht hat. Und ich glaube auch, dass er schon vor dem Krieg, als er noch Student war, schon an das liberale Rechtssystem geglaubt hat. Und dieser Glaube hat ihn wahrscheinlich auch begleitet. Und das ist natürlich sehr ironisch, wie er immer erleben musste, weil dieses liberale Rechtssystem völlig ungeeignet war, solche Verbrechen zu behandeln. Und er glaubte also einerseits an Recht und war sehr, sehr gegen Rache. Er wollte die NS-Verbrecher nicht irgendwo in einer dunklen Gasse abgeschossen haben, sondern er wollte sie vor Gericht haben. Und vor Gericht ist es immer wieder passiert, dass diese Menschen nicht bestraft wurden, weil das System eben so ist, dass es dem Angeklagten jede Möglichkeit gibt, sich zu verteidigen. Und das ist ein Paradox, den er immer wieder erleben musste und eigentlich von Enttäuschung zu Enttäuschung leben musste. Und das sind alles Dinge, die in den anderen Biografien eben nicht so beschrieben sind.
Sie haben gesagt, Sie haben mit 3 ehemaligen Mossad-Agenten gesprochen.
Ja.
Was konnten die Ihnen sagen, was Hella Pick nicht wusste?
Erstens mal wusste sie nicht, oder vielleicht wusste sie es, aber es steht, erstens wusste sie gar nicht von der Verbindung mit dem Mossad. Also die Verbindung mit dem Mossad, die wusste ich auch nicht. Wenn man viele Briefe liest, dann bin ich auf eine Korrespondenz gekommen mit einem Mann in Israel, von dem ich nicht mir erklären konnte, wieso, was ist da die Verbindung zwischen diesem Mann und Wiesenthal. Und irgendwo war einmal eine Telefonnummer auf einem der Briefe und dann habe ich da angerufen. Habe ich ein großes Schweigen gehört auf der anderen Seite und dann hat er gesagt, naja, ich habe mir schon gedacht, dass einmal jemand mich danach fragt, irgendwann kommt's raus. Also ja, also ich war Hauptagent des Mossad in Wien und der Wiesenthal hat für uns gearbeitet. Und er hat dann sich Erlaubnis geholt, das dauerte noch eine Weile, und er hat dann Erlaubnis bekommen, mir das zu erzählen, dass Anfang 1960, also nachdem Eichmann gefangen war, sich die Einstellung in Israel zu dem ganzen Thema ein bisschen geändert hat. Und obwohl in den 50er und 60er Jahren Israel sich überhaupt nicht interessiert hat für NS-Verbrechern, mit 1960 an bildete sich dann Interesse und der Mossad hat sich dann gesagt, naja, da gibt es den Wiesenthal in Wien, stellen wir ihn doch an. Und Wiesenthal hat in der Tat ein monatliches Gehalt bekommen vom Mossad für einige Jahre. Und der Mossad hat sein Büro Kosten gedeckt und er hatte sogar einen Decknamen, einen internen Decknamen, Theokrat haben sie ihn genannt. Und er hat für den Mossad genau das getan, was er schon 15 Jahre alleine getan hat. Deshalb, als jetzt das Buch erschien und diese große Nachricht, angefangen im New York Times und dann in fast jeder Zeitung der Welt, der Wiesenthal war Mossad-Agent. Und die Österreicher haben sich dann furchtbar gefreut. Aha, haben sie gesagt, er war Spion, er war Agent, er war ja gar nicht Patriot. Und ich habe ihnen dann gesagt, nein, er war großer Patriot. Er hat für euch getan, was ihr vielleicht gar nicht verdient habt, dass ihr einen solchen Wiesenthal unter euch habt. Aber jedenfalls war es vielmehr so, dass nicht Wiesenthal für den Mossad gearbeitet hat, sondern dass der Mossad für Wiesenthal gearbeitet hat.
Was verblüfft an Ihrer Simon-Wiesenthal-Biografie ist auch nicht nur eine gewisse Form von unprätentiöser Darstellung, sondern auch eine Form von lakonischer Darstellung. Sie haben gar kein Problem zu berichten, wie Simon Wiesenthal bei seiner ersten Internierung noch in einem, helfen Sie mir, es war ein russisches Lager, versucht hat, zusammenzuarbeiten, bessere Positionen zu bekommen, Geschäfte zu machen, um zu überleben, um seine Frau zu retten, um die Mutter zu retten.
Naja, das Buch ist auch schon so nicht kurz, aber, aber ja, es steht alles drin. Nicht, dass ich keine Probleme hatte. Ich hatte schon Probleme, sein Leben zu leben. Als Biograf lebt man ja immer sein Leben seines Themas. Also es war mir schon nicht leicht, sein Thema zu leben. Aber wenn Sie mich fragen, was für mich die größte Überraschung war, sagen wir biografisch gesehen, dann war es nicht nur eben diese Verbindung zu dem Mossad, sondern die Verbindung, die er hatte zu Albert Speer. Er hatte eine ganz nahe Freundschaft gepflegt mit Albert Speer. Und das fand ich wirklich schwer zu verstehen. Ich konnte schon verstehen, warum der Speer den Wiesenthal brauchte. Weil Speer eigentlich nach seiner Befreiung nichts anderes getan hat, als seine Biografie neu zu erfinden. Und ganz gezielt auch Beziehungen gesucht hat zu jüdischen Institutionen und sogar zu Israel. Und eben es sehr schön fand, in der Zeitung fotografiert zu werden mit Simon Wiesenthal. Irgendwie Legitimation brauchte. Aber warum brauchte der Wiesenthal den Speer? Und das ist wirklich nicht leicht zu verstehen. Das ist eine ganz lange Korrespondenz, die beiden hatten. Sie haben sich auch oft getroffen. Sie waren fast befreundet, kann man sagen. Es fängt an damit, dass der Wiesenthal einen Brief an den Speer schickt und ihn fragt, wann haben Sie zum ersten Mal den Ausdruck Endlösung gehört? Das brauchte er für einen historischen Grund. Und der Speer hat ihm natürlich geschrieben, er hat den Ausdruck niemals gehört. Er hat ihn erst in Nürnberg gehört und hat überhaupt so. Und gleichzeitig hat er ihm dann auch noch geschrieben. Und ich freue mich, dass Sie mir geschrieben haben, weil ich dachte schon, wir sollten uns vielleicht mal kennenlernen und vielleicht kann ich Sie mal besuchen kommen und so. Und dann ein Mitarbeiter von Wiesenthal beschreibt dann, wie der Wiesenthal aus dem Hinterbüro kommt und den Brief in der Hand hat und ihn sagt, ihr glaubt nicht, wer mich besuchen will. Das heißt, für ihn als Holocaust-Überlebender, wie da der engste Mitarbeiter vom Hitler seine Gesellschaft sucht, das war wie ein Sieg für ihn. Das ist ganz menschlich eigentlich, nicht ideologisch, sondern einfach, ihr glaubt es nicht, wer da in den dritten Stock in der Salzdorfgasse klettern will und sich neben unseren eisernen Ofen setzen und die ganzen Akten, die Tausende von seinen Mitarbeitern und uns besuchen will. Also das war für ihn schon wichtig, aber ich glaube, dass er sich später identifiziert hat mit Speer, wie ein Schuldiger sich identifiziert mit einem anderen Schuldigen. Also ein bisschen vielleicht auch wie einer der Geisel, ein Opfer, das sich mit einem Täter identifiziert. Und er hat ihn schließlich einen unglaublichen Satz geschrieben, der Wiesenthal an den Speer in einem Brief. Steht der Satz, wir haben alle Fehler gemacht in unserer Jugend. Also da fragt man sich, wie konnten Sie ihm so einen Satz schreiben? Und das ist wirklich, glaube ich, vielleicht das beste Beispiel für die Tiefe der Schuld, die der Wiesenthal in sich getragen hat. Denn sie haben sich am Anfang, man kann fast sagen, wenn man ein bisschen zynisch sein will, sie haben sich am Anfang als Celebrities getroffen, so in einem Studio von einem Radio. Der eine ist der Nazi-Celebrity, der andere ist der Nazi-Jäger und sie haben sich irgendwie da getroffen. Dann haben sie sich, der Wiesenthal hat ja, als er jung war, Architektur studiert, dann hatten sie sich als Architekten getroffen, als Buchautoren haben sie miteinander korrespondiert, aber sie haben schließlich miteinander korrespondiert wie zwei Menschen, die schuldig waren und versucht haben, mit ihrer Schuld sich auseinanderzusetzen. Der Wiesenthal hat das meiste, was man heute weiß von Speer, der Speer hat nämlich gelogen sehr oft, aber heute weiß man das und in seinen Büchern, heute weiß man viel mehr über den wirklichen Speer und der Wiesenthal wusste das damals nicht, aber er wusste, dass das ein Mann ist, der etwas verbrochen hat, im Gefängnis saß, also etwas getan hat, um zu büßen und damit konnte er sich identifizieren, weil er sich auch schuldig fühlte und auch sein ganzes Leben lang etwas getan hatte für die Opfer. Also das ist ein ganz verschrobene, wirklich sehr, sehr schwer. Und das ist alles ein Zeichen, was für eine komplizierte Persönlichkeit der Wiesenthal war, mit so vielen inneren Widersprüchen.
Aber da muss doch der investigative Historiker Tom Segev anfangen zu suchen nach der Schuld. Also wem hat er das Brot geraubt? Wen hat er ans Messer geliefert? Wen hat er in die Gaskammer gestoßen?
Niemandem. Das ist genau das Tragische daran. Der Mann, der immer so darauf geachtet hat, dass er keine Kollektivschuld, keinen Verdächtigen, der niemanden bestrafen will, dem es nicht bewiesen ist. Also da war er immer sehr, sehr, sehr genau. Gerade sich selber hat er bestraft, zu Unrecht. Er hat niemandem Unrecht getan. Das ist genau die Tragödie der Opfer, die so klar rauskommt in dieser Geschichte vom Wiesenthal.
Ist Wiesenthal ein einsamer Mensch gewesen?
Er war ganz einsam. Er war sehr, sehr einsam. Er war erst mal einsam gegen sehr mächtige Kräfte, die alle nicht wollten, dass er tut, was er tat, angefangen von der österreichischen Gesellschaft und die Gerichtssysteme und in Deutschland auch, die deutsche Gesellschaft, das deutsche Gerichtssystem, die wollten alle nichts von ihm wissen. Und er war auch sehr einsam. Er hatte viele Verehrer, er hatte viele Feinde, aber er hatte eigentlich gar keine Freunde.
Tom Segev, danke, dass Sie ins Studio gekommen sind. Ein Aspekt aus Ihren verschiedenen Werken über Israel, über das Dritte Reich haben wir heute thematisiert. Die Arbeit über Simon Wiesenthal, erschienen im Siedler Verlag, Ihre Biografie. Welche Musik schlagen Sie für den Ausgang des Doppelkopfes auf HR2 Kultur vor, Johann Schelljam Gastgeber?
Ja, versuchen Sie doch aus dem Film Schindlers List die Musik, die ist schon so in unserer Erinnerung mit Holocaust verbunden.
Also Schindlers Liste, die Titelmusik des Filmes von Steven Spielberg. Danke, dass Sie da waren.
Danke Ihnen auch.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.